Das Thema heute Abend ist insgesamt verrückt. Und zwar sind wir verrückt von der Welt in das Reich Gottes. Wir sind hinübergerückt, so über eine Grenze. Wir sind jetzt an einem anderen Ort. Wir gehören zu einem anderen Land. Wir sind Bürger von einem anderen Land. Für uns gelten jetzt Regeln, neue Regeln, die in der Welt nicht gelten. Und wir haben einen neuen Pass und wir sind unter einer neuen Herrschaft. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind noch nicht mal normale Bürger, sondern wir sind die Kinder des Herrschers. Und dieser Herrscher ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er ist der Höchste und wir sind seine Kinder. Und ja, und wir sind so über eine Grenze hinweg und wir müssen uns das auch bewusst machen, dass wir neu nach neuen Regeln leben können und dass wir jetzt im Reich Gottes leben und was das Reich Gottes bedeutet ist, das sehen wir ganz am Anfang der Bibel im Paradies. Da sehen wir, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und zwar sehen wir da Adam und Eva, die alles im Überfluss hatten. Es gab keinen Mangel, es war alles da und nicht nur, dass sie gerade genug hatten, sondern mehr als genug. Und sie waren gesund, es gab keine Krankheit dort und sie hatten große Aufgaben, sie durften den Tieren Namen geben und Gott hat ihnen das anvertraut und was das Schönste damals war, dass sie einfach mit Gott Gemeinschaft haben konnten, dass sie ganz nahe bei ihm sein konnten, weil in der Bibel steht eben auch, dass Gott in der Abendkühle spazieren gegangen ist und hat sie gesucht und nach dem Sündenfall haben sich Adam und Eva versteckt und man kann sich nur verstecken vor etwas, wenn man am selben Ort ist mit Gott. Wenn Gott jetzt irgendwo lang geht und er ist sowieso ganz woanders, dann braucht man sich nicht verstecken. Also er war bei ihm. Es war eine ganz enge Gemeinschaft und das war das Normale damals gewesen. Und durch den Sündenfall sind wir praktisch da vertrieben worden aus dem Reich Gottes. Und Gott hat das dann gemacht, dass durch Jesus das wieder instand gesetzt wurde und dass wir jetzt wieder dieses Zurückkehren dort, wo wir mal eigentlich sein sollten, was Gott geplant hatte. Und als Bürger vom Reich Gottes, wo wir hinübergerückt sind, da gibt es keinen Mangel und wir sollen auch jetzt keinen Mangel haben, nicht erst irgendwann in der Ewigkeit, sondern schon jetzt, denn ein Name Gottes ist Jahwe Jireh und das bedeutet Gott der Versorger und das ist ein Name Gottes. Gott hat viele Namen und einer davon ist Jahwe Jireh, der Versorger und das bedeutet, das ist eine Eigenschaft von ihm, die sich nicht ändern wird. Das ist ein Teil von ihm. Er versorgt die Seinen, die sich an ihn wenden. Und im 2. Korinther 8, Vers 9 steht auch, Jesus war reich und er wurde arm, damit wir reich werden können. Also, dass wir versorgt sind, dass wir alles haben, dass wir da wieder zurückkehren. Und als Bürger vom Reich Gottes brauchen wir auch nicht krank zu sein, weil wir durch Jesu Wunden geheilt sind. Weil Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, da hat man ihn ins Gesicht geschlagen, hat ihm den Bart ausgerissen, hat ihm die Dornenkrone aufgesetzt und dann ist er ausgepeitscht worden und zwar richtig so da waren dann Metall- oder Knochenstücke drin, dass richtig er zerfleischt wurde, richtig. Und es heißt eben, dass er gar kein menschliches Abbild mehr geboten hat, also dass man ihn als Mensch kaum noch erkennen konnte. So entstellt ist er gewesen, dass sein Gesicht geschwollen war und blutig war. Und das hat er eben gemacht, damit jede Krankheit, dass jede Krankheit hat er auf sich genommen, damit wir davon frei sein können, dass wirklich wir gesund sein können. Und was eigentlich auch noch mit das Schönste ist, ist, dass wir als Kinder Gottes im Reich Gottes wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, dass wir ungehindert zu ihm hinkommen können und einfach in seine Gegenwart treten können und einfach das schmecken können, wie köstlich das ist, seine Liebe zu spüren und das aufzusaugen und mehr davon zu bekommen und einfach das zu genießen, mit ihm zusammen zu sein. Und einfach, ja, das ist einfach diese Sehnsucht da, noch mehr zu haben. Und wir können das eben, weil wir jetzt in diesem neuen Reich drin sind, können wir das haben, diese Gemeinschaft mit Gott. Und in der Welt ist es oft so, dass wir mit eigener Kraft arbeiten müssen, dass wir selber uns um etwas kümmern, dass wir zum Beispiel am Arbeitsplatz müssen wir uns selber behaupten, wenn wir in der Welt leben, dann müssen wir mit Ellenbogen arbeiten, Intrigen spinnen, mit Mobbing irgendwelche Leute wegkicken, die uns im Wege sind oder die uns bedrohen wiederum. Und manchmal muss man, um ganz nach oben zu kommen, muss man Kompromisse machen und manche gehen dann sogar über Leichen, sozusagen, in Anführungsstrichen, um irgendein Ziel zu erreichen. Aber wenn wir jetzt im Reich Gottes sind, dann können wir das an Gott abgeben und wir brauchen uns nicht sorgen, weil er für uns kämpft und weil er sich darum kümmert und weil er uns weiterbringt. Im 1. Petrus 5, Vers 7 steht, all eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wir brauchen uns nicht selber sorgen, sondern er sorgt sich um alles. Und in der Welt ist es so, dass vor allem die Menschen ihre Sicherheit im Geld suchen und sich sagen, das ist unsere Sicherheit und deswegen will ich davon so viel wie möglich haben. Weil habe ich mehr, ganz viel Geld, dann bin ich auch ganz sicher. Wenn irgendwie schwierige Zeiten kommen, dann wird mir das Geld helfen. Aber man merkt es, es kommen immer wieder Zeiten, wo das Geld immer weniger wert wird. Und selbst wenn man viel davon hatte, dann kann es trotzdem plötzlich wertlos sein. Oder dass die Aktien plötzlich auf Null gehen und alles, worin man seine Sicherheit erwähnte, dass das plötzlich nichts mehr wert ist. Und deswegen möchte Gott, dass wir unsere Sicherheit in ihm suchen. Denn er wird uns auch versorgen, wenn Gold und Silber, wenn das Geld, wenn Immobilien, das Auto nichts mehr wert ist. Wenn vielleicht eine Katastrophe kommt, wenn Krieg kommt, dann kann das alles verloren gehen. Und dann haben wir trotzdem ihn und er wird uns tadellos weiter versorgen. Und im 1. Timotheus steht auch, in 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe oder auch Geiz und Habsucht. Und es ist gut, wenn Gott möchte uns im Materiellen segnen, aber wir sollen trotzdem nicht daran hängen und nicht darin unsere Sicherheit suchen. Und in Jesaja 17, Vers 5 steht, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seine Stärke und mit seinem Herzen vom Herrn abweicht. Das heißt, wenn er sagt, ich kann das selber, ich kann selber für mich sorgen oder ich verschaffe mir meine Sicherheit selbst oder ich kenne jemanden, der ist mächtig und der wird mir helfen, ein Mensch. Und da sagt Gott, wer seine Sicherheit darin sucht, der ist verflucht, er soll seine Sicherheit in Gott suchen, weil Gott gerne ihm helfen will. Und in Matthäus 6, Vers 20 steht, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Also wir sollen nicht hier auf der Erde unsere Schätze sammeln und uns Sachen ansammeln, sondern wir sollen das im Himmel sammeln. Und das geht. Also wir können, es heißt immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also wir können von all dem, was wir hier auf der Erde haben, nicht gar nichts mitnehmen. Wir können nichts Materielles mitnehmen, alles, was wir haben. Wir können uns, wenn man denkt, man hat so viel Schönheit an sich selbst, das können wir auch nicht mitnehmen. Es geht alles verloren, in dem Moment, wo wir sterben. Aber wir können Schätze im Himmel sammeln. Und wie sammelt man jetzt diese Schätze dort? Zum Beispiel sagt Jesus, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und in Sprüche steht, Sprüche 19, Vers 17, wer sich dem Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und der wird ihm wieder Gutes vergelten. Also Gott, wenn man Gott leiht, dann wird er einem auf jeden Fall wieder zurückgeben. Und in Matthäus 6 steht, da steht über das Opfergeben und über das richtige Fasten. Und da steht, dass wir das im Verborgenen tun sollen, weil dann wird Gott uns belohnen. Und wenn wir das öffentlich tun, dann haben wir schon unseren Lohn dahin. Dann braucht Gott uns nicht mehr zu belohnen. Also das ist ganz anders, als es in der Welt ist. In der Welt heißt es oft, tue Gutes und sprich darüber. Also man verschafft sich selber seinen Lohn. Aber im Reich Gottes ist es so, dass wir wirklich an die Realität Gottes glauben sollen und dass wir uns bewusst sein sollen. Da ist wirklich Gott und der sieht das, was ich im Verborgenen tue. Wenn kein anderer Mensch da ist, das kann er sehen und er wird mich belohnen. Und in 1. Samuel 16 steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und zwar da, als Samuel den David berufen hat. Da war er der Geringste, aber den hatte Gott auserwählt, weil er ein Herz hatte, nach wie Gott es sich gewünscht hat. Und deswegen, wir sind hinübergerückt von dem System dieser Welt und wie diese Welt denkt, in ein neues System sind wir hinübergerückt. Und wir leben jetzt nach anderen Regeln. Und da können wir froh sein, weil wir jetzt Gott haben, der uns versorgt, der uns liebt und der uns Gutes tun will. Und ja, was mir noch dazu einfällt, ist, dass wir, so als kleines Beispiel, wir waren in einer anderen Gemeinde gewesen und dort war ein Prophet gewesen und da war ein junger Mann und der hatte im Verborgenen jahrelang immer etwas getan, was nur er und Gott wussten. Und dieser Prophet hat ihm das praktisch gesagt und hat das öffentlich gesagt, und hat ihn sozusagen geehrt dafür, dass er immer treu gewesen ist vor Gott. Und dieser junge Mann hat dann angefangen zu weinen, weil genau das die Wahrheit war, dass er wirklich immer etwas getan hatte, was nur zwischen ihm und Gott war und er gar nicht gewusst hat, all die Jahre, ist das, sieht Gott das jetzt überhaupt, was ich tue? Aber Gott sieht es wirklich. Und das wird alles, von allem wird Notiz genommen, was wir tun. Ja. Ja, das war das Wort der Ermutigung und jetzt wollen wir zum Opfern kommen. Da will ich nochmal ein Wort vorlesen, weil das eigentlich auch schon ein bekanntes Wort, und zwar aus Malachi 3, Vers 10 und 11. Und da steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Prüft mich doch darin, spricht der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt. Also Gott sagt, er bietet uns das an, dass wir das versuchen können, und er möchte, glaube ich, nicht nur die 10% haben, den Zehnten, sondern er möchte unser Herz haben. Er möchte eigentlich, dass wir unser Herz ihm bringen und ihm das opfern und dass wir ihm ganz vertrauen mit unserem ganzen Herzen und dass wir mit Freude ihm dann bringen, weil er uns mit allem versorgt. Er hat uns ja auch das gegeben, was wir haben, wovon wir die 10% geben oder wovon wir das Opfer geben. Damit hat er uns ja versorgt und er wird uns auch immer weiter versorgen und er will das auch tun. Ja, dann machen wir das wie gehabt, dass wir hier vorne die Körbe haben und dann spielt die Musikgruppe und wir gehen alle im Mittelgang und bringen unser Opfer und gehen dann an den Seiten wieder zu unseren Plätzen zurück.
Frau Delayama heißt die Dame, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Sie kommt gerade auf die Bühne. Frau Delayama ist eifrige Leserin diverser Zeitschriften und Romane. Sie guckt gerne und ausgiebig Fernsehen. Und vor allen Dingen guckt sie gerne Talkshows. Davon ernährt sie sich, die atmet sie ein. Und in der Hand hat sie eine Zeitung, die wir alle kennen, die liest sie jeden Tag. Und wir wollen jetzt einfach mal sehen, wie Frau Delayama auf Gedanken reagiert, die so im Laufe des Tages auf sie zugeflattert kommen. Es handelt sich hier um eine Momentaufnahme eines x-beliebigen Tages.
Hast du schon mal darüber nachgedacht? Du kommst ja jetzt in das Alter, wo das Krebsrisiko deutlich steigt. Dich wird es bestimmt auch bald treffen.
Dass die meisten immer noch an Krebs sterben. Oh, ich habe so eine Angst. Was soll ich bloß tun? Ich bekomme bestimmt auch Krebs. Oh.
Hast du in der Tagesschau das denn vorhin gesehen? Die Arbeitslosigkeit wird immer schlimmer. Bald wird es dich sicher auch treffen. Und was machst du dann?
Oh, ein Schreck jagt den anderen. Ich muss mein Horoskop erstmal lesen. Wo war denn das? Löwe, oh je, es geht bergab. Aber ich soll ja den Mut nicht verlieren. Das soll so einer sagen. Die Bildzeitung, die wird's wissen. Oh ja, wie soll ich denn das bloß weitermachen? Wie soll ich denn weiterleben? Habe ich überhaupt genügend Geld? Meine Taschen? Ich glaube, die sind leer. Ich glaube, die sind total leer. Ja, da ist noch ein Zettel von Aldi drin. Naja, der hilft mir auch nicht mehr weiter. Oh je, oh je, oh je. Ich muss sparen. Ich muss ganz doll sparen. Für die Zeit, wenn ich arbeitslos werde. Was soll ich bloß machen? Ich bin ja so verzweifelt. Und die Bildzeitung hilft mir auch nicht. Ich muss mal sehen. Ich habe ja noch mehr von diesen Blättern. Vielleicht ist die ja besser hier. Was ist das Bild im Trend? Na, das wird's wohl sein. Ja.
Und schau mal in den Spiegel. Siehst du es, wie hässlich du bist?
Ja. Ja. Ich gucke immer gar nicht mehr rein. Stimmt, meine Nase ist viel zu groß. Und meine Falten hier, die Rettungsringe sind auch zu dick. Und ich habe auch schon hübschere Augen gesehen. Warum ich bloß so hässlich bin. Immer trifft es mich. Aber hier ist ja was. Wo habe ich das denn vorhin gelesen? Die Ananas-Diät. Die wird mich retten, aber meine Nase macht es auch nicht kleiner. Oh je, was mache ich denn? Ja, Blitzdiät. Naja, gut, aber es nur für einen Teil. Oh, warum trifft es mich immer? Warum kann ich auch nicht mal was Gutes erfahren? Verdammt nochmal und zugenäht. Und keiner liebt mich, das ist ja noch das Allerschlimmste. Keiner guckt mich an. Das Leben ist einfach eine Qual. Es ist einfach eine Qual. Und nicht mal die Zeitung können einem helfen. Und ich studiere sie jeden Tag von morgens bis abends. Oh je.
Ganz deprimiert und gequält verlässt Frau de la Jama die Bühne. Und nun möchte ich euch eine andere Dame vorstellen. Ihr Name ist Frau Fröhlich. Frau Fröhlich ist eifrige Bibelleserin. Sie nimmt regelmäßig an den Gottesdiensten teil und hört in ihrer Freizeit gerne christliche Kassetten. Außerdem liebt sie Lobpreis. Jederzeit, an jedem Ort, singt und spielt sie dem Herrn in ihrem Herzen. In der Hand hat sie eine Bibel und eine Lobpreisfahne. Das ist ganz typisch für Frau Fröhlich. Lasst uns mal sehen, wie Frau Fröhlich auf die Gedanken reagiert, die so im Laufe des Tages auf sie zugeflattert kommen. Es handelt sich um eine Momentaufnahme eines x-beliebigen Tages.
Hast du schon mal darüber nachgedacht? Du kommst ja jetzt in das Alter, wo das Krebsrisiko deutlich steigt. Dich wird es bestimmt auch bald treffen.
Na weg mit dir, Gedanke. Du bist eine Lüge. In der Bibel steht, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Außerdem sagt Gott, ich bin der Herr, dein Arzt, und deine Wunden, durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich vertraue auf Gott. Darum werde ich mich nicht fürchten.
Hast du es in der Tagesschau gesehen? Die Arbeitslosigkeit wird immer schlimmer. Bald wird es dich sicher auch treffen. Und was machst du dann?
Davor habe ich keine Angst, denn Gott ist ja mein Versorger. Ich werde niemals Mangel leiden, denn der Herr ist mein Hirte. Ich fürchte kein Unglück, denn er ist bei mir. Ich lobe Gott und freue mich in ihm, denn er ist eine feste Burg für die, die sich bei ihm bergen.
Und schau mal in den Spiegel, siehst du es, wie hässlich du bist.
Na, das glaubst du, aber der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Ich danke Gott, weil er mich wunderbar geschaffen hat. Ich bin perfekt gemacht. Der Teufel ist ein Lügner. Gottes Wort ist die Wahrheit. Ich glaube meinem Gott. Halleluja!
Halleluja! Halleluja! Frau Fröhlich lässt sich ihre Freude nicht stehlen. Sie hat das Wort Gottes in ihrem Herzen. Halleluja! Wir singen jetzt noch das Lied »Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren«. Halleluja. Ich bin selber ganz gespannt, was ich predigen werde. So ein paar Notizen habe ich mir ja gemacht, aber gucken wir mal, was Gott heute sagen möchte. Halleluja. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, Vater, dass du dein Wort gesandt hast, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass die Wahrheit uns frei macht. Wir danken dir, dass dein Wort Kraft hat. Dass dein Wort die größte Kraft ist, die uns verändern kann, die uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern direkt an unserem Herzen operiert und unser Herz neu macht. Wir danken dir, Vater, für dein Wort heute Abend. Und ich bete, Vater, dass dein Wort heute Abend ausgeht und dass es Frucht bringt, dass es nicht leer zurückkommt, so wie du gesagt hast, Vater, sondern dass es Frucht bringt für die Ewigkeit. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Ja, der Teufel ist ein Lügner. Aber Gottes Wort ist die Wahrheit. Halleluja. Halleluja. Der Teufel ist ein schlechter Teufel. Er will uns bestehlen. Er will uns ermorden. Er will uns alles wegnehmen, was wir haben. Aber Gott ist ein guter Gott. Er will uns beschenken. Er will uns niemals etwas wegnehmen, was gut für uns ist. Er will uns nur Gutes geben. In dem Moment, wo wir von Neuem geboren sind, sind wir in Gottes Reich verrückt. Und ich finde das wunderbar, was du gesagt hast, Matthias. Genau so ist es. Wir sind verrückt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Und in dem Moment, wo wir von Neuem geboren worden sind, wo Jesus unser Erlöser wurde, haben wir Leben in unserem Geist empfangen. Leben. Wenn du von Neuem geboren bist, hast du Leben in deinem Geist. Und zwar Leben, das sich deutlich unterscheidet von dem Leben, das wir bis jetzt kannten. Das Leben, das wir normalerweise kennen, das endet mit dem Tod. Aber das Leben, was Gott uns gibt, was Gott uns gegeben hat, als wir gesagt haben, ja, Jesus, komm in mein Herz, ich nehme deine Erlösung an für mich, dieses Leben quillt in die Ewigkeit und du hast jetzt schon in dir das ewige Leben. Und die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Und die gleiche Kraft ist in mir, die Auferstehungskraft. Unterschätze das nicht. Unterschätze das nicht. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist in dir, wenn du morgens aufwachst. Wenn du aus dem Fenster guckst und denkst, es regnet schon wieder. Komischer Tag heute. Dann denk daran, dass in dir das ewige Leben ist. Dass das ewige Leben heraus will aus dir. Dass es fließen will. Lass es fließen. Lass das Leben Gottes fließen. Wir sind noch in dieser Welt. Aber wir sind in Wirklichkeit nicht mehr von dieser Welt. Auch das hat Matthias schon gesagt. Das haben wir nicht abgesprochen. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Du bist, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, ein Prinz, eine Prinzessin. Du bist auf dem Weg, mit Gott zu herrschen. Du bist ein Miterbe mit Jesus Christus. Und alle Reichtümer des Himmels, alles, was Gott hat, gehört auch dir. Denn Gott hat mit dir einen Bund geschlossen. Er hat mit dir einen Bund geschlossen. Und er hat gesagt, mein Kind, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was ich in meinem Wort dir gegeben habe, alles, was hier drin steht, ist für dich. Ist für dich. Du brauchst es nur nehmen. Du brauchst es nur empfangen. Und du brauchst nicht kommen und bitten. Jesus, bitte, mach mich gesund. Jesus, bitte, mach dies, mach das. Rette meine Familie. Nein, du brauchst es nur empfangen. Du brauchst nur deine Hände ausstrecken und sagen, Vater, ich empfange das, was du mir in deinem Wort verheißen hast. Denn du hast gesagt, wenn ich an dich glaube, wie die Schrift es sagt, dann wird meine ganze Familie gerettet werden, ich und mein Haus. Das ist eine Verheißung und die brauchst du einfach nur empfangen. Also hör auf zu sagen, Vater, rette meine Familie, denn er hat es dir schon verheißen. Du kannst sagen, Vater, ich nehme diese Schätze, ich nehme diese Reichtümer, ich nehme diese Verheißung an. Und ich spreche sie aus über meiner Familie. Und du wirst sehen, es werden Wunder geschehen. Manchmal geschehen die nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Wir möchten manchmal gerne, dass es schneller kommt. Aber Gott ist größer als wir. Und er weiß viel besser, was wann an der richtigen Zeit ist. Und er macht alles genau zur richtigen Zeit. Immer rechtzeitig. Gott kommt nie zu spät. Halleluja. Heute Abend möchte ich einige prägnante Unterschiede zwischen diesen beiden Reichen aufzeigen. Ich mache da weiter, wo Matthias aufgehört hat. Und zwar in Johannes 16, Vers 33 steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist wirklich großartig. Lasst uns mal noch eine Bibelstelle lesen in Jesaja 43, 1 bis 3. Moment, ich muss das mal kurz aufschlagen. Jesaja 43, Halleluja. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das ist eine Verheißung Gottes. Und ich finde das interessant, dass Gott hier nicht sagt, mein Kind, wenn du mein Kind geworden bist, wirst du nie wieder durchs Wasser gehen. Und es wird auch nie Feuer geben in deinem Leben. Du wirst von heute an immer beschützt sein. Es wird dir nichts widerfahren, was dich irgendwie beängstigen könnte. Nein. Er sagt, fürchte dich nicht, weil er weiß, dass Situationen auf uns zukommen können, in denen wir uns sehr wohl fürchten können. Er weiß, dass manchmal Situationen im Leben kommen, wo das Wasser über unserem Kopf zusammenbricht, wo die Flut über uns zusammenbricht und wo wir denken, wir ertrinken. Aber genau in dem Moment kommt Gott, unser Verlässlicher, unser Fels. Und er sagt, fürchte dich nicht, selbst wenn du durchs Wasser gehen musst, selbst wenn du durch schwierige Situationen gehen musst, ich werde dich niemals verlassen. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass ich es einfach hineinspreche in diesen Raum, in eure Herzen. Eins sollt ihr niemals vergessen, dass Gott euch nie verlassen wird und dass seine Hilfe nie zu spät kommt. Ich habe schon einige Erfahrungen mit Gott gemacht und ich kann euch sagen, ich weiß, dass Gottes Hilfe manchmal wirklich eine Minute vor 12 kommt. Und man hat manchmal echt Schwierigkeiten. Man betet und sagt, oh Gott, wirst du mir helfen? Manchmal zittert unser Herz und unser Vertrauen zu ihm wächst. Wir sind ja nicht von Anfang an schon von totalem Vertrauen zu Gott erfüllt. Wir wachsen hinein in den Glauben. Und am Anfang sagen wir oft, oh Gott, wirst du es auch rechtzeitig machen? Wird die Hilfe rechtzeitig kommen? Was ist, wenn sie nicht rechtzeitig kommt? Und dann, hui, dann haben wir so ein Gefühl, dass wir denken, Mensch, wir müssen uns eigentlich fürchten. Aber Gottes Hilfe ist in meinem Leben noch nie zu spät gekommen. Ne, Matthias? Wir haben schon so oft erlebt, dass seine Hilfe nie zu spät gekommen ist. Halleluja. In Sprüche 3, Vers 5 steht, vertraue auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Mit dem Verstand können wir nicht alle Probleme lösen. Und wir sollen uns, der Verstand ist zwar sehr wichtig, also ich will hier nicht dem Verstand irgendwie, minderwertig darstellen in irgendeiner Form. Der Verstand ist wichtig. Gott hat uns unseren Verstand gegeben und er ist wunderbar. Aber eins sollen wir nicht tun. Wir sollen uns nicht drauf verlassen, in erster Linie. Wir beziehen den Verstand mit ein in alle unsere Überlegungen. Aber wir sollen uns nicht darauf verlassen, was uns unser Verstand sagt. Sondern auf wen sollen wir uns verlassen? Auf Gott. Richtig. Hui, 100 Punkte. Halleluja. Mein Chef sagt immer, es gibt keine Probleme. Es gibt nur Herausforderungen. Die Herausforderungen lassen uns wachsen und stark werden. Wie werden wir stark? Wie kann man das am besten erklären? Ich denke mal, wir stellen uns mal einen Baum vor. Der Baum ist am Anfang ganz klein und angenommen, der Baum steht in einer Umgebung, wo es ein bisschen dürr ist. Was muss der Baum tun, damit er immer genug Wasser hat? Wurzeln, genau, er muss Wurzeln schlagen. Und genauso ist das in unserem Leben auch. Es gibt Herausforderungen in unserem Leben und es gibt auch manchmal schwierige Zeiten und auch Wüstenzeiten, aber die sind dazu da, dass unser Baum, dass wir tiefe Wurzeln schlagen und dass wir selbst in Zeiten, wo wir Gott gar nicht spüren, wo wir sagen, Gott, wo bist du? Gott, bist du weggegangen? Was ist los? Ich spüre dich nicht mehr. Ich sehe dich nicht mehr. Gott, wo bist du? In solchen Zeiten dürfen wir wissen, dass unsere Wurzeln tief, tief in die Erde reinreichen, immer tiefer. Und das ist etwas Gutes. Das ist etwas Gutes. Und ich sag euch, je größer der Dienst ist, je größer die Berufung ist, die auf eurem Leben liegt, desto tiefer wird Gott dafür sorgen, dass eure Wurzeln werden. Wundert euch nicht, auch in schwierigen Zeiten, wundert euch nicht, dass ihr manchmal nicht so viel von Gott spürt. Diese Zeiten sind die kostbarsten Zeiten im Leben, denn da werden wir stark, stark und unsere Wurzeln werden tief in die Erde reichen. Ja. Da bin ich jetzt schon beim nächsten Punkt, wo ich sage, wundert euch nicht und nehmt es einfach an von Gott. In der Bibel steht, sage Dank alle Zeit und für alles. Ja, das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, hört sich verrückt an. Ich soll wirklich für alles danken, alle Zeit? Das verlangt Gott von mir? Das verstehe ich gar nicht. Es gibt doch Dinge, die sind nicht gut. Mensch, die tun mir gar nicht gut. Das sind schreckliche Erfahrungen, was auch immer. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber euch fallen bestimmt Beispiele ein, wo ihr gedacht habt, Mensch, das ist ein ganz schlimmes Erlebnis. Und da soll ich jetzt Gott danken. Aber genau das ist der wichtige Schritt in unserem Leben, was wir alle lernen müssen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist genau der Schlüssel, den wir benutzen müssen, um auf den Weg zu kommen, von Frau de la Jammer zu Frau Fröhlich, wie wir vorhin in dem Sketch gesehen haben. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Möchtest du ein Mensch sein, der ewig jammert? Möchtest du ein Mensch sein, der leidet und gedrückt ist unter der Last? Oder möchtest du ein Mensch sein, der den Sprung wagt und der sagt, Gott, ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Auch wenn mir manchmal schlimme Sachen passieren, auch wenn ich manchmal nicht verstehe, was passiert ist, aber du meinst es gut mit mir. Und ich habe im Internet bei der Predigtvorbereitung einen Spruch gefunden, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar hat den ein englischer Geistlicher gesagt, des 18. Jahrhunderts, der heißt William Law. Und der hat mir so gut gefallen. Wenn dir jemand den kürzesten Weg zu allem Glück und zu aller Vollkommenheit sagen könnte, dann müsste er dich bitten, dass du dich an folgende Lebensregel hältst. Danke und preise Gott für alles, was dir begegnet. Denn es ist gewiss, dass jede Trübsal, die dir widerfährt, wenn du Gott dafür dankst und ihn lobst, in Segen verwandelt wird. Und gleich noch ein anderer Spruch hintendrein. Martin Luther hat gesagt, selig ist der, der sich in den Willen Gottes fügt. Er kann nie unglücklich sein. Leute, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Wollt ihr nie unglücklich sein? Wollt ihr diese Freude in eurem Herzen, die immer da ist, unabhängig von den Umständen? Dann kann ich euch nur den Rat geben. Erkennt an, dass Gott größer ist als ihr und dass er alles weiß. Und erkennt an, dass er euch lieb hat. Halleluja. Wenn es dir gerade schlecht geht und wenn du deine Umstände nicht verstehst, dann versuche einfach mit deinem Verständnis zu verstehen, dass Gott dich liebt und diese Umstände zugelassen hat, weil er weiß, dass sie gut für dich sind. Du verstehst es nicht, aber Gott weiß, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Also wir entscheiden uns heute Abend, die, die wollen, die, die das erkannt haben und sagen, ja, die hat recht, was sie sagt. Dann entscheiden wir uns, weil ich sage ja nur das, was in der Bibel steht. Ich sage ja nicht das, was ich selber sage, sondern das, was Gott gesagt hat. Gottes Wort gebe ich euch weiter. Halleluja. Und wenn wir das heute Abend verstanden haben, dann sagen wir, dann entscheiden wir uns in unserem Herzen und sagen, ja, Vater, von heute an will ich anfangen, dir zu danken. Für alles, jeden Tag, in allem will ich dir Dank sagen. Und das will ich nie wieder vergessen. Ich will ein dankbarer Mensch werden. Halleluja. Manchmal sagen wir, ich verstehe Gott nicht. Und deswegen trauen wir uns nicht, Gott zu vertrauen. Weil wir denken, ja Gott, dass du den Mose geliebt hast, dass du den Elia geliebt hast oder dass du vielleicht den Pastor Johannes liebst, das glaube ich wohl. Aber Gott, dass du mich persönlich auch liebst, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber da möchte ich dir dazu sagen, sehr wohl liebt dich Gott. Sehr wohl liebt dich Jesus. Er ist heute hier. Jesus ist heute hier. Und er liebt dich. Er schaut dich an. Und ich möchte dir sagen, wie sehr Jesus dich lieb hat. Als du gerettet wurdest, als die Stunde kam, wo du gesagt hast, ja Jesus, komm in mein Herz, da war er da. Und er hat da gesagt, Vater, oh Vater, ich freue mich so. Siehst du, der Matthias hat ja gesagt. Die Monika hat ja gesagt. Vater, hast du es gehört? Hast du es gehört, Vater? Und er hat sich gefreut. Er hat sich gefreut. Und dann war er bei dir, wenn du nach Hause gegangen bist. Und er hat sich gesagt, eines Tages werde ich meinem Sohn, meinem Jünger, meiner Jüngerin alles erklären. Alles erklären. Ich kann jetzt noch nicht alles erklären. Und ich hoffe, dass sie weitermacht, auch wenn sie nicht alles versteht. Ich hoffe, dass sie dabei bleibt. Sie gehört jetzt mir. Sie ist in meiner Hand, in meinem Arm und ich lasse sie nie wieder los. Aber eines Tages werde ich ihm alles erklären. Und er freut sich. Und als dann die Stunde kam, wo du das erste Mal in der Gemeinde standest, wo du vorne standest und gesagt hast, ja, ich glaube an Jesus. Oh, was für eine Freude. Da war Jesus da. Und er hat gesagt, oh, Vater, hörst du's? Sie sagt, dass sie an mich glaubt. Sie sagt, dass sie mich liebt. Er sagt, dass er mich liebt. Das ist die größte Freude. Und Jesus ist da und er liebt dich so sehr, dass du es gar nicht fassen kannst. Diese Liebe können wir nicht begreifen mit unserem Verstand. Diese Liebe ist so groß. Und er ist heute Abend hier und er möchte, dass du weißt, dass er dich liebt. Dass er da ist, dass er dich anschaut heute Abend. Das hat er mir gesagt, dass ich dir das sagen soll, wie sehr er dich liebt. Halleluja. Jetzt möchte ich mal wissen, ob die Leute im Glaubensgrundkurs gut aufgepasst haben. Da habe ich euch doch einen Spruch beigebracht, ne? Der hatte was mit Danken zu tun.
Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben.
Genau. Super. Ich freue mich. Ich bin stolz auf dich. Klasse. Ja, genau. Das haben wir im Glaubensgrundkurs durchgenommen. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Denn in 2. Korinther 4, 16 bis 18, da steht, dass wir nicht auf das Sichtbare in erster Linie schauen, sondern auf das Unsichtbare. Ne? Weil wir auf das Unsichtbare schauen, deswegen können wir sagen, ich danke Gott. Es gibt zwar Sachen, die verstehe ich nicht, aber ich danke Gott trotzdem. Ne? Weil ich schaue auf das Unsichtbare, nicht in erster Linie auf das Sichtbare. Denn ich sage dir eins, das Reich Gottes ist realer als der Stuhl, auf dem du sitzt. Das ist so real, das ist so real, wenn du wüsstest, wie real das ist. Die unsichtbare Welt um dich herum. Wie real es ist, dass Jesus selber in dir lebt, dass er in dir Wohnung genommen hat. Wie real das ist. Halleluja. Und wir schauen auf diese Dinge in erster Linie und nicht auf das Sichtbare. Ne? Deshalb ist es so, dass wenn wir zum Arzt gehen und der Arzt erzählt uns, dass wir die und die Krankheit haben, jawohl, wir haben die und die Krankheit im Sichtbaren. Das ist wahr. Aber wir schauen nicht in erster Linie auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Halleluja! Halleluja, das ist unsere Stärke. Das macht uns zu Überwindern. Denn wir haben einen übernatürlichen Vater und wir sind seine übernatürlichen Kinder. Und wir leben in dieser wunderbaren Welt, die er für uns geschaffen hat. Dieses ewige Leben hat hier schon begonnen. Das hat bei mir schon begonnen, als ich 16 Jahre alt war. Hat das ewige Leben in mir begonnen und in dir, in dem Moment, wo du gesagt hast, ja, Jesus, komm in mein Herz. Und du kannst das übrigens auch heute Abend tun, wenn du das noch nie getan hast. Das will ich gar nicht öffentlich machen. Ich will dir einfach nur ganz kurz sagen, wenn du das noch nie gemacht hast, dass du gesagt hast, Jesus, komm in mein Herz, dann kannst du das tun. Zum Beispiel, wenn du zu Hause bist. Setz dich einfach hin und sag, ja, Jesus, wenn du der bist, von dem die Frau da erzählt hat, dann möchte ich dich kennenlernen. Komm in mein Herz, komm. Komm, Jesus, ich lade dich ein. Offenbare du dich mir. Und dann wird er das tun. Und du wirst sehen, wie du in ein neues Leben hineinkommst. Halleluja. Halleluja. Das ist wunderbar, dass wir jetzt schon Bürger des Himmels sind. Und dass wir Botschafter des Himmels hier auf der Erde sind. Wir leben nach den ewigen Ordnungen Gottes. Ganz anders als das, was wir von der Welt gewohnt sind. Jetzt will ich auch noch mal kurz auf etwas zu sprechen kommen, was Matthias im Grunde schon gesagt hat, aber naja, ich sag mir, doppelt hält besser. In der Welt ist der Größte, der Stärkste ist. Ist doch so, ne? Wer stark ist, der setzt sich durch. Da gibt's ja auch diverse wissenschaftliche Theorien und Gedankengebäude und ich denke, da stimmt mir jeder zu. Wer stark ist, der setzt sich durch. Der ist der Herrscher, der am meisten besitzt. Der ist der Größte. Aber in Gottes Reich gibt es ganz andere Maßstäbe. Und das macht mich so glücklich. Und davon möchte ich euch auch noch mal kurz erzählen heute Abend. In Matthäus 23, Vers 11 und 12, das ist so gut, das muss ich jetzt mal einfach vorlesen. 11 und 12. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Das hört sich ganz anders an, findet ihr nicht auch? Na?
In der Welt ist es so, der Größte ist der Stärkste. Hey, jetzt komme ich. Ne? Mr. Universum, Mrs., was weiß ich, Schönheitswettbewerbe und. Ich bin der Größte, ich bin der Erste, ich bin der Beste. Und jeder will auch der Größte sein. Und jeder will auch irgendwann in seinem Leben, dass mal seine Stunde kommt und dass er mal groß ist und dass er mal gesehen wird von den Menschen. Das wollen doch alle. Das ist doch das, was die Menschen möchten. Aber in Gottes Reich, Halleluja, in Gottes Reich ist es genau umgekehrt. Da ist der Größte, der aller Diener ist. Ist das nicht großartig? Und ich sag euch, wir werden alle im Himmel so manche Überraschung erleben. Wenn wir da stehen und denken, uiuiui, ich habe gedacht, neben dem Thron von Jesus, da sitzt wahrscheinlich der Erweckungsprediger so und so. Oder da sitzt vielleicht der Papst. Große Leute, die wir alle kennen, die vor den Augen der Menschen groß sind. Aber wir können gar nicht beurteilen, wer in den Augen Gottes groß ist und wer nicht. Und ich kann dir sagen, in den Augen Gottes bist du groß, wenn du ein Diener bist. Wenn du ein dienendes Herz hast, ein liebendes Herz. In aller Stille, in aller Demut, das ist das, was Gott beeindruckt. Damit beeindruckst du Gott. Dann guckt er runter und sagt, Mensch, da ist ja meine Monika. Huiuiui, die Monika. Mensch, ich sehe das. Ich sehe das, was sie im Verborgenen für mich tut. Oder ihr könnt euren eigenen Namen einsetzen. Das ist wahre Größe im Reich Gottes. Es ist andersrum als in der Welt. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen und das müssen wir einbeziehen in unsere Entscheidung. Leute, wollt ihr in den Augen der Menschen groß sein oder wollt ihr in den Augen Gottes groß sein? Ich sag, ich will in den Augen Gottes groß sein. Und mir ist es egal, ob mich Menschen sehen. Mir ist es alles egal. Nein, ich achte das sogar für nichts. Ich achte das für nichts, weil ich sag, eines Tages im Himmel, und das ist mir unheimlich ernst, eines Tages im Himmel, da werde ich meine Krone bekommen. Und die kriege ich für ganz andere Sachen, als für das, was Menschen hier sehen. Halleluja. Halleluja. In der Welt heißt es, jeder ist sich selbst der Nächste. Man muss ja schließlich seine Schäfchen ins Trockene bringen. In der Welt heißt es, wenn du mir was Böses tust, dann tue ich dir auch was Böses. Du sollst mal sehen, ne, wer hier am längeren Hebel sitzt. Du sollst mal sehen, dass du mit mir so nicht umgehen kannst. Und wir müssen uns verteidigen und wir möchten uns verteidigen. Ne? Ich meine, das ist ja ganz normal. Das lernen wir schon als kleine Kinder. Ne? Dann heißt es, pass mal auf, von dem im Sandkasten da brauchst du dir gar nichts gefallen zu lassen. Wehr dich! Ja, ne? Und das lernen wir, das saugen wir sozusagen mit der Muttermilch auf. Aber in Gottes Reich, und das ist jetzt das Schönste vom ganzen Abend in Gottes Reich. Oh, da zählt nur eins. Da zählt nur eins. Und das ist die stärkste Kraft im Universum. Was ist das? Die Liebe. Richtig. In Gottes Reich zählt die Liebe. Lass uns mal lesen in Johannes 13, 34 und 35. Johannes 13, 34 und 35. Da steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Halleluja. Lass es mal auf dich wirken. Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Wir sind in Gottes Reich. Wir sind seine Kinder. Und dies ist ein Reich der Liebe. Dieses Reich ist gegründet auf eine Macht, auf eine Kraft. Und das ist die Liebe. Die Bibel sagt, Gott selbst ist Liebe. Ne? Da steht nicht drin, Gott ist lieb. Sondern da steht drin, Gott ist Liebe. Willst du Liebe definieren? Dann nimm Gott. Gott ist Liebe. Und das ist das, worauf wir gegründet sind. Worauf das ganze Reich Gottes gegründet ist. Und das Gegenteil von Liebe ist Angst. Auf Angst ist das Reich des Bösen gegründet. Auf Angst ist das Reich des Feindes gegründet. Und auf Liebe ist das Reich Gottes gegründet. Das sind die beiden Systeme. Das System der Welt auf Angst, das System Gottes auf Liebe gegründet. Und Diese Liebe ist eine starke Kraft. Sie soll uns beherrschen. Sie soll von uns ausgehen. Und diese Liebe können wir nicht selber erzeugen. Du kannst nicht sagen, so, ich werde jetzt mal alle Menschen lieben. Dann wirst du ganz schnell merken, dass du an deine Grenzen stößt. Weil das ist gar nicht möglich. Wir in uns, wir sind so begrenzt. Und wir können nur die Menschen lieben, die uns sympathisch sind. Mit unserer eigenen Liebe. Unsere eigene Liebe ist begrenzt. Aber in der Bibel steht, dass durch den Heiligen Geist Gottes Liebe ausgegossen wurde in unseren Geist, in unser Herz. Die ist da. Glaubst du das? Glaubst du, dass die Liebe in dir ist? Gottes Liebe? Genau. Mit dieser Liebe kannst du lieben, und zwar jeden. Und gut, da müssen wir alle wachsen, ne? Da müssen wir alle wachsen, dass wir diese Liebe fließen lassen, dass wir sie rauslassen aus unserem innersten Wesen, dass wir uns immer wieder entscheiden. Denn das ist auch etwas, was mir wichtig ist, was ich dir heute Abend sagen möchte. Diese Liebe ist kein Gefühl, ne? Also, wenn du denkst irgendwie so, ja, ich spüre gar nicht, dass ich den so und so oder die so und so liebe. Ganz im Gegenteil. Ich spüre eigentlich eine Abneigung. Dann kann ich dir sagen, achte nicht auf deine Gefühle. Deine Gefühle führen dich in die Irre. Achte nicht auf deine Gefühle, sondern sag, Vater, du hast deine Liebe ausgegossen in mein Herz und ich setze diese Liebe jetzt frei. Ich lasse sie fließen. Vater, ich entscheide mich jetzt willentlich, diesem Menschen Gutes zu tun. Handle so, als ob du den Menschen liebst. Sprich so zu ihm, als ob du ihn liebst. Auch wenn du noch nicht so gute Gefühle hast. Aber Gott sieht deine Entscheidung. Gott sieht es, wenn du jemanden, der dir nicht wohlgesonnen ist, wenn du dem einen Blumenstrauß mitbringst. Gott sieht es, wenn du ein kleines Geschenk machst. Gott sieht deinen Willen, Gott sieht dein Herz. Und dann kommt ganz schnell er dir zur Hilfe und die Gefühle werden sich ändern. Ich verspreche es dir. Die Gefühle werden sich ändern. Fang an, für den Menschen, den du nicht magst, zu beten. Und wenn du jeden Tag für ihn betest, für sie betest, dann wird Gott dein Herz so verändern, dass du auch Gefühle spürst für diesen Menschen. Dass er dir lieb und teuer und wertvoll wird, weil du anfängst, ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Gut. In der Welt heißt es, ich bin der Größte, der Wichtigste, der Beste. Ne? Da geht es darum, man will selbst gesehen werden, man will geehrt werden. Ne? Also diese Castingshows, die sind ja auch interessant. Ne? Wo sie alle hingehen, ich finde das ein wunderbares Beispiel, wie Menschen verzweifelt versuchen, irgendwie nach vorne zu kommen. Wie sie verzweifelt versuchen, selbst wenn sie gar nicht singen können. Wie sie sich da zum Kasper machen, um ein Funken von Anerkennung und Liebe zu bekommen. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich das auch manchmal ganz gerne gucke. Matthias amüsiert sich immer, aber naja. Gut, aber das ist ein schönes Beispiel, wie Menschen versuchen, dass sie groß sein wollen, dass sie wichtig sein wollen, dass sie gut sein wollen und dass sie auch möchten, dass die Menschen ihnen das bescheinigen. Sie brauchen das. Dies ist ein Bedürfnis, was wir in unserem Herzen haben. Und dieses Bedürfnis soll ausgefüllt werden. Aber weißt du, wer dieses Bedürfnis ausfüllen möchte? Dass du wichtig bist, dass du gebraucht wirst, dass du geliebt bist. Dieses Bedürfnis will Gott in dir ausfüllen. Gott selbst. Gott selbst. Halleluja. Und in Gottes Reich, da geht es darum, dass wir demütig sein sollen. In Philipper 2, Vers 3 steht, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Halleluja. Also, in der Welt heißt es, wer ist der Größte? Ich will der Größte sein, ich will der Beste sein. In Gottes Reich heißt es, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Unser Ziel ist die ewige Herrlichkeit. Und das ist jetzt schon so ein bisschen Richtung Schluss. Nur damit ihr Bescheid wisst. In Offenbarung 22, Vers 12. Offenbarung 22. Das habe ich gelesen und das hat mir so gefallen. Oh, ich lese so gerne in der Offenbarung. 22, Vers 12. Da steht es. Da sagt Jesus, siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Halleluja. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore hineingehen. Hier steht, dass Jesus sagt, er bringt Lohn mit sich. Das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. Und ich habe gedacht, oh, wie wunderbar. Es gibt einen Lohn. Na? Es ist nicht so, dass wir uns abmühen, dass wir Jesus dienen, dass wir mit ihm arbeiten, dass wir beten, dass wir unsere Körper dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen als ein lebendiges Opfer. Das bleibt alles nicht unbelohnt. Dass wir einem Durstigen was zu trinken gegeben haben, dass wir einen, der keine Klamotten hatte, dass wir dem unsere Jacke geschenkt haben. Alle diese Dinge, die sieht einer. Und das ist unser Vater im Himmel. Das ist Jesus. Und alles, ich sag dir alles, jedes bisschen, wird dort zur Sprache kommen. Wird dort zur Sprache kommen. Eines Tages, nichts wird vergessen werden. Und wirklich, was ich versuche euch zu erklären und mir so wünsche, dass ihr es versteht und dass ihr es nie vergesst bis zu eurem Tod, bis ihr im Himmel seid und ich auch genauso. Das ist, dass Jesus ganz andere Dinge sieht, die wichtig sind, als wie wir denken. Weißt du, ich selbst habe auch oft gedacht, es ist wichtig, viel zu beten zum Beispiel. Das ist auch sehr wichtig. Paulus sagt, ich bete mehr im Geist als ihr alle. Und es ist wichtig. Aber ich habe gedacht, es ist wichtig, immer zur Gemeinde zu gehen. Ist auch wichtig. Aber weißt du, ich möchte dir was sagen, was Jesus als wirklich wichtig erachtet und was einmal im Himmel groß belohnt wird. Das ist, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Vergessen wir das nicht. Lass uns das nicht vergessen. Lass uns das ganz tief in unser Herz aufnehmen. Es gibt einen Himmel und wir werden dorthin kommen. In dem Moment, wo wir an Jesus glauben, werden wir dorthin kommen. Aber wie groß dein Lohn ist, das entscheidest du hier auf der Erde durch deinen Lebenswandel. Da gibt es einen kleinen Lohn und einen großen Lohn. Dort gibt es kleine Kronen und große Kronen. Und du darfst dich ausstrecken nach einer großen Belohnung im Himmel. Du darfst dich ausstrecken nach einer großen Krone. Halleluja. Halleluja. Ja, in Matthäus 7, Vers 21 steht zum Beispiel, das möchte ich auch noch mal ganz kurz vorlesen, Matthäus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern der den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? Wow, da sind Leute, die haben im Namen Jesus Prophetien ausgesprochen. Und wir haben gedacht, oh, ist das ein großer Mann Gottes, eine große Frau Gottes. Und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben. Und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das heißt, dass Jesus möchte, dass wir ganz nah bei ihm sind, an seinem Herz. Er möchte mit uns hier ganz innige Gemeinschaft haben. Er möchte, dass wir seine Liebe empfangen und dass wir seine Liebe weitergeben. Dass wir ein Kanal seines Lebens und seiner Liebe sind. Und dass wir Botschafter an Christi Stadt in der Welt sind. Entscheidend ist, wie ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wir können unser Leben lang zum Gottesdienst gehen. Wir können jeden Sonntag auf demselben Platz sitzen. Und wir können singen und beten und prophezeien. Wir können im Seelsorgeteam sein. Wir können alles Mögliche tun. Aber entscheidend ist, wie ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Jesus, komm zu mir, mein Kind. Ich möchte mit dir reden. Ich möchte dich lieben. Lass dich lieben von mir. Lass dich lieben. Hör auf, dich abzumühen. Das will ich gar nicht. Ich will gar nicht, dass du so viel für mich tust. Komm zu mir. Ich will dich lieben. Lass dich lieben. Lass dich an mein Herz ziehen. Und wenn du das tust, wenn du auf diesen Ruf eingehst und sagst, ja, Jesus, hier bin ich, Ich will aufhören zu arbeiten, zu machen und zu tun, ohne dich selbst wirklich zu kennen. Ich möchte jetzt anfangen, dich persönlich kennenzulernen. Jesus, wer bist du eigentlich? Wer bist du, Jesus? Ich möchte mit dir leben. Ich möchte deine Stimme hören. Jeden Tag. Ja, ich möchte wachsen in dir, Jesus. Dann wird er kommen und du wirst es erleben. Und du wirst zu denen gehören, zu denen Jesus einmal sagt, ja, ich kenne sie auch. Ist das nicht entscheidend? Wer will das nicht hören im Himmel? Ja, die Ingrid, die kenne ich. Ich kenne sie. Die hat in ihrem Wohnzimmer gesessen und die hat wirklich mit mir geredet. Die hat mit mir Gemeinschaft gehabt. Die hat mich geliebt. Oh, wie oft hat sie auf den Knien gelegen in ihrem Wohnzimmer und hat geweint vor Liebe zu mir. Und ich konnte ihr Herz berühren. Sie hat ihr Herz geöffnet. Und er wird sagen, ja, ich kenne sie. Ich kenne sie. Halleluja. Ich möchte auch mal hören, dass Jesus sagt zu mir, die Christiane, die kenne ich. Ja, ich kenne sie. Halleluja. Das ist das Herrlichste, was du hören kannst, was du jemals hören kannst. Halleluja. Ja, zum Schluss möchte ich noch eine Sache. Und zwar habe ich den Eindruck, dass Gott mir das auch so aufs Herz gelegt hat. Möchte ich euch noch eine Sache sagen. Und zwar möchte ich euch erklären, wie wir unser Haus so bauen können, dass wenn ein Sturm kommt, dass es nicht einstürzt. Oft ist es ja so, ne, dass wir Christ werden und wir gehen zur Gemeinde, wir hören die Predigten und wir finden die auch immer ganz toll und wir kommen auch gerne. Und wenn Altarruf ist, dann kommen wir auch nach vorne und dann spüren wir auch die Salbung und wir spüren die Gegenwart Gottes und es ist so wunderbar. Und wir kommen gerne. Manchmal kommen wir erst kurz vor neun, wenn der Altarruf ist, weil das ist immer das Schönste. Dann spüren wir Gottes Gegenwart und ich kann das so gut verstehen. Aber dann, eines Tages, dann kommt der Brief vom Gerichtsvollzieher. Dann kommt die Kündigung von unserem Arbeitgeber. Dann kommen Probleme auf uns zu. Plötzlich haben wir das Gefühl, unser Ehepartner liebt uns nicht mehr. Wir streiten uns nur noch. Die Probleme wachsen ins Unermessliche. Sie wachsen uns über den Kopf. Und was passiert? Unser Haus bricht zusammen. Krach, Peng. Da liegt es. Zusammengebrochen. Und das ist genau das, wovor Jesus euch warnen möchte, wovor Jesus mich warnen möchte, heute Abend. Und er sagt zu dir, sei ein kluger Mann, sei eine kluge Frau, sei klug. Und das ist jetzt der Punkt. In Matthäus 7, da lesen wir, in 7, 24 bis 27, ich hoffe, dass das auch richtig da steht. 24 bis 27. Oh, das ist ein wunderbares Wort, hört gut zu. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du das Wort lebendig machst und dass wir das alle verstehen. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen dieses Haus und es fiel nicht um. Denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an dieses Haus und es fiel und sein Fall war groß. Halleluja. Was müssen wir also tun, damit unser Haus stehen bleibt? Was sollen wir tun? Bitte? Ja, wir sollen unser Haus auf Felsen bauen. Und was heißt das, dass wir unser Haus auf Felsen bauen?
Jesus Christus Vertrauen.
Ja, was heißt das? Was habe ich vorgelesen?
Gottes Wort.
Gottes Wort tun. Gottes Wort tun, genau. Halleluja. Also nochmal, wenn wir das Wort Gottes hören und das Wort Gottes tun. Ja? Also wir kommen hierher am Freitagabend und am Samstagabend und am Sonntagmorgen und wir hören das Wort Gottes. Zum Beispiel heute sind wir auch gekommen, haben das Wort Gottes gehört. Und was müssen wir jetzt machen, damit unser Haus fest ist? Und dass, wenn irgendwelche schlimmen Sachen passieren in unserem Leben, dass es nicht zusammenbricht. Was müssen wir tun? Das Wort Gottes tun. Ne? Halleluja. Und wenn wir das machen, dann wird unser Haus Bestand haben. Und es wird groß und stark sein. Und viele werden in diesem Haus Zuflucht finden. Weißt du, dieses Haus ist nicht nur für dich alleine. Nein, nein. Das Haus ist für viele Menschen, die in ihm Zuflucht finden. Die Schatten finden in deinem Haus. Halleluja. Halleluja. Lasst uns eifrig sein. Lasst uns unsere Lust haben an Gottes Wort und an seinen Gesetzen. Und lasst uns uns gegenseitig übertreffen in der Liebe. Lasst uns anfangen, wirklich zu sagen, oh, ich will lieben. Oh, Vater, heute will ich anfangen. Deine Liebe soll durch mich fließen. Deine Liebe in meinem Herzen, durch mein Herz. Und dann werden wir sein wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Das lesen wir in Psalm 1, 2 und 3. Und das ist jetzt der letzte Vers, den ich heute Abend vorlesen möchte. Und auch ein wunderbarer Vers. Ich habe schon auch darauf Bezug genommen in meiner Predigt heute Abend. Psalm 1, 1 bis 2 und 3. Ich fange mal bei 1 an. Glücklich ist der Mann, man kann auch sagen der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Denn er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Gelingt! Möchtest du wissen, was du tun musst, damit alles, was du tust, gelingt? Wer möchte das nicht? Fang an! Das Wort Gottes zu lieben, darüber nachzusinnen. Häng es meinetwegen an deine Wände, Bibelsprüche, an deinen Spiegel. Fang an, das Wort in deinem Auto aufzuhängen, überall. Fang an, es in dich aufzunehmen und fang an, es nicht nur zu meditieren, sondern auch zu tun. Und dann wirst du sein wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist und der viel Frucht bringt. Und alles, was du tust, wird dir gelingen. Halleluja. Amen.